Walter Wüllenweber ist Autor des Stern-Magazins und hat vor einigen Jahren ein Buch über das asoziale Verhalten der Oberschicht geschrieben. Er beschäftigt sich auch heute immer wieder mit dem Thema Reichtumsverteilung und Strategien zur Steuervermeidung von Superreichen. Wiewohl er den Sozialstaat als Solidargemeinschaft für intakt erachtet, hält er das derzeitige Steuersystem für unsolidarisch.
Unser Sozialstaat ist solidarischer geworden und viele andere Bereiche unseres Staates sind solidarischer geworden. Aber das Steuersystem ist erheblich unsolidarischer geworden. Weil wenn man sich anguckt, was in den letzten, ich glaube, 25 Jahren am Steuersystem passiert ist, ist die ganzen Steuern der Reichen, die Körperschaftssteuer sehr stark gesenkt worden, die Börsenumsatzsteuer abgeschafft, die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft, die Vermögensteuer abgeschafft und die Erbschaftssteuer ist so löchrig, dass sie im Prinzip eigentlich nur die normalen kleinen Reihenhausvererber zahlen müssen. Die Reichen zahlen keine Erbschaftssteuer. Das heißt, da hat sich für die Schicht der Superreichen, für die Schicht der Unsolidarischen, haben sich die letzten Jahrzehnte dramatisch gelohnt auf der steuerlichen Seite.
Auch Oliver Pitzek, Senior Economist des Momentum-Institutes, erblickt in der historischen Entwicklung der Besteuerung von Vermögenswerten ein Indiz für die schleichende Entsolidarisierung der Gesellschaft.
Wir hatten in den 1960ern noch viermal so hohe vermögensbezogene Steuern, als wir das heute hatten, relativ zum Einkommen. Wir haben 1993 die Vermögensteuer abgeschafft in Österreich. Wir haben 2008 die Erbschaftssteuer abgeschafft in Österreich. Oder was wir auch oft gemacht haben, dass wir gesagt haben, na gut, wir nehmen diese Einkommen, die Vermögende beziehen, Zinseinkommen, Dividendeneinkommen, Gewinne aus Aktien, Spekulation, die nehmen wir einfach aus der Einkommensteuer raus, weil dann hätte natürlich, wenn die drinnen geblieben wären, hätte ein Vermögender dementsprechend den Spitzensteuersatz von bis zu 55% auf diese Einkommen bezahlen müssen. Aber wenn wir die rausnehmen und mit einem Extrasteuersatz versteuern, das ist meistens in Österreich die Kapitalertragssteuer mit 27,5%, das ist nämlich genau die Hälfte des Spitzensteuersatzes, den ein Arbeitnehmer oder ein Selbstständiger zu bezahlen hat auf sein Einkommen. Und wenn wir das eben rausnehmen und die zahlen dann auf ihre Einkommen nur die Hälfte, ja, dann trägt das Steuersystem natürlich zu einer Vermögensungleichheit bei.
Wirft man einen Blick auf die US-amerikanische Wirtschaftsgeschichte und die Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise von 1929, so verblüfft aus heutiger Sicht, zu welch radikalen Maßnahmen die Steuerbehörden damals griffen, um die schwere Krise zu meistern.
Eine Konsequenz, die vor allem die USA gelernt haben aus der großen Weltwirtschaftskrise 1929, ist, dass sie ihr Steuersystem und ihr System, wer denn zum Staat beitragen muss, grundlegend verändert haben und die Reichen dafür auch wirklich eingespannt haben. Also es gab nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es in den USA einen Spitzensteuersatz, der enorm hoch war, bei 80-90%. Es gab auch hohe Erbschaftssteuern, es gab viel höhere Unternehmenssteuern. Also die Steuersätze dort waren viel höher. Und da gab es eben noch eine fairere Beitragsgrundlage zum Staat und auch zum Sozialstaat.
Doch auch in Deutschland wurden nach dem Zweiten Weltkrieg drastische Maßnahmen ergriffen, um von den Vermögenden und Reichen ihren Tribut zur Wiederherstellung ökonomischer Stabilität einzufordern, wie der Sternautor Walter Wüllenweber erzählt.
Ein gutes Beispiel für die Propaganda in Deutschland ist die Vermögenssteuer. Die ist irgendwann abgeschafft, de facto abgeschafft worden. Und wenn heute jemand das Wort Vermögenssteuer in die Hand nimmt, dann wird sofort gesagt, oh, das ist dann schon fast Kommunismus und gilt praktisch wie Enteignung und das geht überhaupt nicht und wahnsinnig kompliziert wäre das. Tatsächlich ist aber der Säulenheilige der CDU, Ludwig Erhard, der hat eine Vermögenssteuer eingeführt, die dazu geführt hat, dass die Vermögenden über einen Zeitraum von 30 Jahren 50%, also die Hälfte ihres Vermögens, abgeben mussten. Die Hälfte. Heute nennt man das Kommunismus und damals nannte man das Wirtschaftswunder.
Spricht man mit Experten über die markantesten Veränderungen des westlichen Finanz- und Wirtschaftssystems, so werden immer wieder drei historische Faktoren genannt. Zum einen hätten Politiker wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan Gewerkschaften geschwächt, Privatisierungen vorangetrieben und das Prinzip der Eigenverantwortung im Gegensatz zu einer organisierten Solidarität ideologisch propagiert. Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges und der einsetzenden Globalisierung hätte das neoliberale Konzept der Deregulierung und Privatisierung schlussendlich seinen Siegeszug angetreten. In der Bankenkrise und der folgenden Wirtschafts- und Finanzkrise hätte diese Entwicklung der Entsolidarisierung ihren vorläufigen, unrühmlichen Höhepunkt gefunden. Am Ende hätte der kleine Steuerzahler für die Auswüchse von Gier und Spekulation die Zeche bezahlen müssen.
Was man im Zuge des Durchmarsch des Neoliberalismus in den letzten 30, 40 Jahren gesehen hat, ist, dass immer öfter die Gewinne privatisiert wurden und die Verluste aber sozialisiert. Also die Gesellschaft muss dann zum Beispiel die Banken retten, die krachen gehen in der Finanzkrise. Steuerzahler, die wenig verdienen, Arbeitnehmer, kleine Selbstständige, die wenig verdienen, davon Steuern zahlen, die müssen dann auf einmal große Vermögensbesitzer, denen die Banken gehören, retten. Und da sieht man dann halt schon immer wieder regelmäßig in letzter Zeit eigentlich diese Entsolidarisierung der Gesellschaft. Vor allem, wenn sich dann direkt nach einer solchen Krise, auch jetzt bei der Corona-Krise sieht man das übrigens, die, deren Vermögen eigentlich gerettet wurden, die Unternehmer, Banken, dass die dann sagen, ja, jetzt wollen wir aber weniger Steuern zahlen. Und das wird dann auch politisch durchgesetzt.
Wie wenig solidarisch das derzeitige Wirtschaftssystem gegenüber dem durchschnittlichen Steuerzahler ist, belegen Vergleiche zwischen den Einkommenszuwächsen von Arbeitnehmern und Nehmerinnen und den Vermögenszuwächsen von Kapitalanlegern, wie Walter Wüllenweber erklärt.
Wenn man sich bei BMW das anguckt, da ist es so, dass BMW hat in den letzten 10 Jahren, weil die Geschäfte gut liefen, die Löhne um 35% erhöht. Da haben wir alle das Gefühl, 35% Lohnerhöhung in 10 Jahren, das hört sich ordentlich an, da würde ich auch gern arbeiten, das ist doch eine tolle Sache. In Wahrheit ist es aber so, dass sich die Dividenden im selben Zeitraum um das 13-fache erhöht haben. Das heißt, das ist der tatsächliche Anstieg. Und die Eigentümer, die Erben, die zahlen auf ihre Kapitalerträge 25% Steuern und diejenigen, die das alles erwirtschaftet haben, die zahlen 42%. Das ist die Gerechtigkeitslage.
Auch in Österreich finden sich aktuelle Beispiele einer Steuerpolitik, die, laut dem Ökonomen Oliver Pitzek, Vermögende und Reiche bevorzuge.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Österreich die Körperschaftssteuersenkung jetzt anschauen, also große Unternehmen zahlen in Zukunft weniger Steuern ab 2023. Naja, wem kommt das zugute? Okay, den Unternehmen natürlich, aber in erster Linie dann den Besitzern dieser Unternehmen. Und das sind natürlich Menschen, die sehr reich sind, die Millionen haben, die Milliarden haben teilweise. Und deren Agenda ist es natürlich, weniger Steuern zu zahlen. Und wenn sie das in der Gesellschaft dann eben durchsetzen wollen, gemeinsam mit den wissenschaftlichen Denkern, gemeinsam mit den Denkfabriken, gemeinsam mit Politikern und Politikerinnen wie Ronald Reagan, wie Margaret Thatcher, dann verhält sich diese Gruppe wahrscheinlich nicht mehr ganz solidarisch mit dem Rest der Gesellschaft.
Der Sternautor Walter Wüllenweber zieht im Angesicht des derzeitigen unsolidarischen Steuersystems eine bittere Bilanz.
Wichtiges Beispiel dafür ist der sogenannte Trickle-Down-Effekt. Da hieß es immer, ja, wenn man richtig gießt und dann kommt natürlich das meiste oben bei den Reichen an, aber es tröpfelt dann auch runter bis auf die Ärmeren. Und das zeigt sich, das tut es nicht. Die Reichen haben eine wasserundurchlässige Schicht eingezogen und wenn man oben gießt, bleibt das Wasser oben.
Die Entsolidarisierung des Wirtschaftssystems machte indes auch nicht vor dem Arbeitsmarkt Halt. Dietmar Süß ist Lehrstuhlinhaber für neuere Geschichte an der Universität Augsburg und beschäftigt sich mit der Sozialgeschichte der Arbeit. Er verweist in seinem Buch Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise auf die schwerwiegende Zäsur, die der Fall des Eisernen Vorhanges und die einsetzende Globalisierung für den Arbeitsmarkt in Europa darstellte.
Die Liberalisierung der europäischen Arbeitsmärkte hat vielfach einen Wettbewerb des Unsolidarischen vielfach sozusagen mitproduziert. Und die Gewerkschaften haben lange Zeit sich schwer damit getan, hier sozusagen eine entsprechende Gegenmacht auch aufzubauen, um genau solche Formen des sich gegenseitig Kannibalisierens irgendwie auch zu verhindern.
Eine der Folgen der Liberalisierung der europäischen Arbeitsmärkte sei gewesen, dass es für Arbeiter immer schwieriger geworden sei, Solidarität auf internationaler Ebene auszuüben.
Was wir Anfang der 90er Jahre beobachten können, ist, dass es zu zunehmenden Konkurrenzen auf diesem europäischen Arbeitsmarkt kommt. Also wenn es um die Frage geht, ob lettische Arbeiter zu niedrigeren Löhnen auf schwedischen Baustellen arbeiten können und sich dann die schwedische Gewerkschaft gegen diese Art der Arbeitsmigration wehrt und dafür sozusagen kämpft, dass solche Beschäftigten wieder von ihren eigenen Baustellen verschwinden, merkt man sofort, wie umfassend die Konflikte dieser Liberalisierung des europäischen Arbeitsmarktes sind, weil sie hier nämlich sowohl Konkurrenten zwischen den Nationen, aber eben auch zwischen den Gewerkschaften und den Beschäftigten in den verschiedenen Gewerkschaften dann sehen.
Der Begriff von Dumpinglöhnen in prekären und oft unversicherten Beschäftigungsverhältnissen ist heute längst ein gängiges Schlagwort, um die Entsolidarisierung der Arbeitswelt zu beschreiben. Die Regierenden schauen dabei, so der Historiker Dietmar Süß, oft untätig zu.
Diese Politik ist in vielerlei Hinsicht nicht besonders erfolgreich in der Bundesrepublik, würde ich sagen. Und das konnte man in der Corona-Krise auf unterschiedliche Weise besonders sehen. Sind es beispielsweise die Beschäftigten in der Fleischindustrie, die also in den großen Fabriken der Fleischindustrie arbeiten, zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden, in Sub-Unternehmen angestellt sind, dann natürlich nicht mehr die entsprechenden Löhne enthalten. Dann werden von den Löhnen dann auch noch Abzüge gemacht für die in katastrophalen Zuständen sich befindlichen Wohnungen. Also das sind alles Ausdrücke eines aus meiner Sicht jedenfalls unsolidarisches Verhalten fördernden wirtschaftlichen Strukturen, gegen die die Bundesregierung und das Arbeitsministerium nach langem Zögern jetzt auch endlich vorgehen. Aber hier ist doch, glaube ich, eine ganze Menge auch noch zu tun.
Doch auch den Gewerkschaften wird immer wieder vorgeworfen, zu wenig gegen derartige Dumpinglöhne oder ausbeuterische Beschäftigungsmodelle zu unternehmen. Willi Merni, leitender Sekretär des ÖGB, sieht in diesem Zusammenhang weniger das fehlende gewerkschaftliche Engagement, denn schwindende Einflussmöglichkeiten als Ursache.
Der Vorwurf, wir kümmern uns nicht, ist definitiv falsch. Richtig ist, aber das macht es nicht besser, wir sind nicht erfolgreich. Wir kümmern uns. Aber es wird halt dort, wo Menschen in eine Scheinselbstständigkeit gedrängt werden, wo Männer eure, du bist der eigene Herr, ist es halt ganz schwierig. Nehmen Sie die Regalbetreuerin. Das war früher eine Angestellte in einem Großhandelsbetrieb. Heute wird sie selbstständige Regalbetreuerin, verdient ein bisschen mehr, zugegeben, in der Stunde. Aber wenn du dann sagst, hast du einen 13., hast du einen 14., was ist denn, wenn du krank bist? Dann ist aus mit mehr verdienen. Aber man suggeriert, du bist jetzt eine Unternehmerin. Und wir haben Fälle, wo Frauen, die früher angestellt waren, Regale geschlichtet haben, in denselben Betrieben, in derselben Filiale, die gleiche Tätigkeit machen, aber jetzt sind sie halt selbstständig. Eine Umgehung des Arbeitsrechts zur Profitmaximierung.
In vielen Fällen würden, so Willi Merni, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in die sogenannte Scheinselbstständigkeit gedrängt. Ein vermeintlich höheres Einkommen und die Autonomie des selbstständigen Unternehmertums würden dabei als Argumente missbraucht, Angestellte aus den geschützten Kollektivverträgen hinauszubekommen.
Es gibt ganz konkrete Fälle, wo Menschen als Friseurin beschäftigt waren. 10 Jahre lang. Und plötzlich sagt die Chefin, du, wir ändern das System, ich beteilige dich an der Firma. Du kaufst dir den Stuhl, das kostet einmal 10.000 Euro und dann zahlst du mir 2.000 Euro im Monat und kannst hier arbeiten, kannst den Stuhl benutzen, du darfst deine Kunden mitnehmen. Das heißt, die ganze Verantwortung wird an diese eine Kollegin übergeben und sie ist im Besitz eines Stuhls. Und wenn aber die Chefin sagt, du zahlst jetzt mehr, musst mehr zahlen, weil sonst verlierst du es. Das ist eine Umgehung unserer Gesetze, eine miese Umgehung unserer Gesetze.
Ein Symptom für die grassierende Entsolidarisierung der Arbeitswelt sind auch Strategien von Firmen und Konzernen, die gewerkschaftliches Engagement zu unterbinden versuchen. So gerieten Konzerne wie Magna oder Amazon in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen, die Gründung von firmeninternen Betriebsräten oder Gewerkschaften zu behindern oder gar zu bekämpfen. Laut einer Beschwerde der US-Arbeitsbehörde National Labor Relations Board sollen etwa Konzernverantwortliche von Amazon im vergangenen Jahr Mitarbeiter beschimpft und eingeschüchtert haben, die in New York eine eigene Gewerkschaft gründen wollten. Der leitende Sekretär des ÖGB, Willi Merni, weiß um die Wichtigkeit von Betriebsräten zur Durchsetzung von Lohnforderungen, kennt aber auch die Risiken, die eine Gründung mit sich bringen kann.
Wo verdienen die Leute mehr? Dort, wo es einen Betriebsrat gibt, oder dort, wo es keinen Betriebsrat gibt, dann ist es eindeutig, dort, wo es einen Betriebsrat gibt, verdienen die Menschen mehr. Allerdings, eine Wahl eines Betriebsrats einzuleiten, ist ein Risiko für den Beschäftigten. Und in Zeiten, in denen wir jetzt leben, überlegst du das zweimal, ob das Engagement für dich und für andere dir so viel wert ist, dass du deinen eigenen Arbeitsplatz riskierst.
In diesem Sinne verwundert es auch nicht, dass die Interessen von Arbeitnehmer und Nehmerinnen immer seltener von einem Betriebsrat vertreten werden.
Die Anzahl der Menschen, die durch einen Betriebsrat betreut werden, wird immer geringer. Immer mehr Menschen arbeiten in kleinteiligen Firmen, wo es keinen Betriebsrat gibt. Also diese Betreuung durch den Betriebsrat und auch die Mitgliederwerbung und die Sozialisation durch den Betriebsrat geht dadurch zurück.
Der schwindende Einfluss von Gewerkschaften entspricht nicht zuletzt auch der oft beschworenen Krise der Sozialdemokratie. Der Historiker Dietmar Süß will jedoch in jüngster Zeit Versuche seitens der Sozialdemokratie erkennen, diesem Trend unter Rückgriff auf den Solidaritätsbegriff entgegenzuwirken.
Da können wir, glaube ich, beobachten, dass dieser Begriff der Solidarität in gewisser Weise wieder zurückkehrt in die politische Sprache der Zeit. Und da bekommt er eben eine Dimension, die stärker als das viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte zuvor, auch jedenfalls im politischen Mainstream war, auch wieder zumindest einen Schuss utopischen Gewichts. Natürlich ist das etwas anderes als 1917, 1918, aber da bedeutet Solidarität doch zumindest auch den Ausdruck einer Suche nach so etwas, wie das dann innerhalb der deutschen Sozialdemokratie diskutiert wird, nämlich als Ausdruck einer Suche nach einer guten Gesellschaft, so ist das ist sozusagen der Begriff dieser Debatten. Die gute Gesellschaft, in der der Begriff der Solidarität ja doch irgendwie seinen Platz haben muss.
Auch der leitende Sekretär des ÖGB, Willi Merni, erblickt innerhalb der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie die Notwendigkeit, die Kritik am derzeitigen, von vielen Arbeitnehmern als ungerecht empfundenen Wirtschaftssystem klarer und vor allem kämpferischer zu formulieren.
Wenn ein Lohn unter 1.500 Euro ist, dann ist es kein Lohn, dann ist es Ausbeutung. Dann ist das Ausbeutung. Und ich darf mich dann nicht wundern, wenn die Leute sagen, ihr könnt mir alle vergessen, alle, ich gehe zu euren Wahlen nicht mehr, ich mache bei euren Geschichten nicht mehr mit. Wenn ich Menschen so behandle, treibe ich sie zu den Rechtspopulisten. Und eigentlich ist es die Aufgabe der Gewerkschaftsbewegung und der Sozialdemokratie, diese Menschen, die sich hier so verraten fühlen, denen man den Respekt nicht gibt, den sie verdient haben, durch ihre Arbeitsleistung, die sollten ihre Heimat in der Gewerkschaftsbewegung oder auch in der Sozialdemokratie finden. Nur dafür müssen wir das formulieren und glaubhaft diese Systemkritik auch artikulieren. Weil Fakt ist es ist der Kapitalismus, der auf zwei Faktoren basiert, auf der Ausbeutung der Natur und auf der Ausbeutung des Menschen. Aber das müssten wir klarer und deutlicher formulieren.
Willi Merni ist sich durchaus bewusst, dass die Hinnahme des gegenwärtigen Status quo viele vom Arbeitsmarkt Frustrierte und Abgehängte in die Arme der Rechtspopulisten treibt. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr eines völkischen, nicht inklusiven Solidaritätsgedankens.
Wir sehen, dass die Solidarität sich gerade im Wandel befindet oder vielleicht besser gesagt in einem internen Kampf der Solidarität. Auf der einen Seite ist da unser alter Solidaritätsbegriff, so diese inklusive Solidarität, die Solidarität der Klasse, der Schicht, des Milieus. Und auf der anderen Seite gibt es so eine neue Form der Solidarität, so eine exklusive Solidarität, nur für unser Leid. Und diese Solidarität orientiert sich nicht mehr entlang einer Schicht oder Klasse, sondern nur mehr anhand von Rasse und Herkunft. Und diese zwei Solidaritäten, die passen heute nicht zusammen. Und ich bin logischerweise ein Anhänger eines Solidaritätsbegriffs der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ob der jetzt das Gesicht ein bisschen dunkler ist oder nicht, und ob der in Brünn oder Wien geboren ist, ist mir wurscht, er ist ein Arbeitnehmer.
Ein derart völkisch definierter ethnonationalistischer Solidaritätsbegriff ist im Kern seines Bedeutungszusammenhanges alles andere als solidarisch. Aus historischer Sicht zeichnete sich Solidarität immer durch ihren inklusiven und internationalen Charakter aus. Eine Reflexion über den historischen Ursprung der Begriffe solidarisch und unsolidarisch ist laut dem Historiker Dietmar Süß durchaus aufschlussreich.
Der Begriff des Unsolidarischen ist eigentlich in der Quellensprache gar nicht so sehr der dominierende Gegenbegriff zur Solidarität, sondern es sind dann eher Begriffe wie sozusagen Ausbeutung, wie Verrat, wie auch die Form des Klassenkampfes, die das Gegenteil von unsolidarisch jedenfalls in den sozusagen Arbeitermilieus dann auch ausmachen.
Der Münchner Revolutionär Kurt Eisner bezeichnete um 1902 die Solidarität als Baumeister einer neuen Weltordnung.
Die Solidarität ist ein kaltes, stahlhartes Wort, geglüht im Ofen wissenschaftlichen Denkens. Die Solidarität hat ihre Wiege im Kopf der Menschheit, nicht im Gefühl. Wissenschaft hat sie gesäugt und in der großen Stadt zwischen Schlöten und Straßenbahnen ist sie zur Schule gegangen.
In diesem Sinne war der Solidaritätsbegriff ursprünglich radikal gegen das christlich geprägte Mitleid und die Barmherzigkeit definiert. Der Armut und der Ausbeutung zu entkommen, sollte nicht dem Gutdünken eines barmherzigen Gönners, sondern dem gemeinschaftlichen und solidarischen Engagement der unterdrückten Klasse zu verdanken sein. Was heute gemeinhin mit dem Begriff der Charity von Stiftungen, Wohlfahrtseinrichtungen und NGOs umschrieben wird, wäre im historischen Sinn der Solidarität demnach ganz und gar unsolidarisch.
Etwas, was sich so radikal unterscheidet von der, so würde das wahrscheinlich Eisner sagen, von der Gefühlsduseligkeit der christlichen Barmherzigkeit. Man sollte die jetzt nicht nur abwerten, aber hier geht es eben um etwas, was auch eine ganz neue Sprache der Vergemeinschaftung des gemeinsamen Lebensgefühls ausdrückt, das ins Zentrum der Arbeiterbewegung in dieser Phase gerückt ist und damit eben gewissermaßen auch sich empirisch belegen lässt. Und das ist doch was ganz Besonderes. Also auch diese Art der Rationalisierung von Wissen, das sich in diesem Zitat dann auch wiederfindet.